Wir wollen zusammen ein Wort Gottes lesen aus dem Neuen Testament und schlagen dazu den ersten Petrusbrief auf und wählen uns aus dem ersten Petrusbrief Kapitel 3 den Vers 15, 1. Petrus 3, 15, und da ist der Vers viel zu groß. Wir werden uns da aus dem Anfangsstück vier Worte herausnehmen. Da heißt es: Seid aber jederzeit bereit. Ich darf es noch einmal lesen. Seid aber jederzeit bereit. Soweit das Wort Gottes. Eigentlich könnten wir hier eine Frage aufwerfen, ob diese Worte angesichts des Jahreswechsels überhaupt die richtigen sind. Nachdem wir erst vier Tage über die Schwelle eines neuen Jahres gegangen sind. Oder ob etwas Erfreuliches, etwas Lustiges am Platze wäre. Wenn wir unseren Blick hinwenden zu dem Zwecke, nämlich weshalb wir überhaupt bereit sein sollen, und das ist, dass wir bald vor dem Richterstuhl des Christus stehen werden, und zwar so stehen werden, wie wir gerade jetzt sind, möchte uns nichts dienlicher sein, als diese Ermahnung hier vom Herrn. In der Ermahnung der Schrift wird uns eigentlich die ganze Freundlichkeit des Herrn so ganz groß, wenn wir sie verstanden haben. Nämlich, dass wir erkennen, dass der mächtige Gott sich durch seine Ermahnungen mit uns beschäftigt. Und uns gerade hier wiederum beschäftigend anspricht. Damit wir, wie es hier heißt, jederzeit bereit sein sollen. Bereit, ganz plötzlich vor dem Herrn zu stehen. Das ist für uns offen, eine offene Frage, ob wir etwa im nächsten Jahr vor dem lebendigen Gott, und jetzt hören wir gut zu, ob wir im nächsten Jahr vor dem lebendigen Gott stehen müssen oder dürfen. Ich rede hier als zu solchen, die an Christus glauben. Oder aber auch, ob wir noch weiterhin zu warten haben, wir wissen es nicht. Dafür sind wir völlig beruhigt, dass wir wissen, unser mächtiger Gott weiß es. Das macht uns stille. Das macht uns vertrauend auf dem, der es weiß, wie es weitergeht, wie sich's abwickeln wird. Und gerade darum, weil wir es nicht wissen, wann er kommt, darum sollen wir jederzeit bereit sein. Wüssten wir, wann der Herr käme, wären wir nicht allezeit bereit. Dann wären wir in der allerlängsten Zeit unbereit. Jesus' Nachfolger sollen allezeit bereit sein, ihm, unserem Herrn, zu begegnen. Wenn wir vor ihm stehen müssen, das ist das Erste, dann waren wir nicht bereit. Dann hat uns seine Ankunft überrascht und wir müssen plötzlich vor ihm stehen. Dann waren wir leider noch zu sehr mit den vergänglichen Dingen dieser Welt verwickelt und beschäftigt. Dann überrascht uns sein Kommen gar sehr. Dann müssen wir so, wie wir überrascht worden sind, vor ihm stehen, weil wir nicht bereit waren. So wir aber vor ihm stehen dürfen, ist eine andere Sache. Kommt das Lieben seiner Erscheinung zum rechten Ausdruck. Welch ein Vorrecht können wir da hinein sagen, allen vergänglichen Dingen freiwillig jetzt schon entsagen zu wollen. Wir werden von diesen uns umgebenden Dingen nie frei werden, wenn wir es nicht wollen. Und der Herr möchte uns lösen, gerade durch die Verbindung, die wir durch den lebendigen Gott haben, die wir an ihm glauben. Von diesen vier Textworten, die wir hier zum Thema haben, wollen wir zunächst die ersten beiden betrachten, damit wir das alles recht verstehen. Wir erkennen zugleich diese gewaltige Fülle, die sich im Worte des Herrn für uns auftut. Wir wollen uns daran erfreuen, dass Gott, der Lebendige, der Himmel und Erde gemacht hat, er allein der Schöpfer ist und wir nicht durch einen Zufallsknall entstanden sind. Würden wir die Frage eines Knalles untersuchen, wüssten wir ganz schnell, bei wem es geknallt hat. Die ersten beiden Worte, seid aber, unter Abermenschen verstehen wir ganz im Allgemeinen etwas Negatives. Wir finden es ungut, wenn wir auch in der Seelsorge den einen und anderen diesen und jenen Rat geben müssen und dann sagen sie immer wieder, aber. Das sind Abermenschen. Es ist etwas negativ Anrüchiges an ihnen. Sie stehen in der Dissonanz zu dem Willen Gottes. Naaman, lesen wir beispielsweise im Worte Gottes, war ein Heeroberster der Syrer, er war der Kriegsminister Syriens. Und dann sagt die Bibel Gottes Wort, aber, und jetzt sehen wir, dass nach dem Aber alles Vorgenannte ins Gegenteil verwandelt wird. Aber er war aussätzig. Wir könnten das auch mit anderen Worten formulieren. Wir könnten sagen, wir glauben an den Herrn Jesus, aber wir haben unser Leben dem Herrn Jesus noch nicht übergeben. Dann sind wir eben verloren. Darum geht es. Letztgenanntes, hinter dem Aber, offenbart uns das Negative. Aber er war aussätzig. Ja, was nützt mich das große Gehalt, wenn ich den Tod bereits am Hals habe, wie der Naaman? Was nützt es? Bei der Welt ist so, da ist das Schlechte, das Arge, die Verdammnis immer hinten, das Letzte, hinten an. Hinter dem Aber. Wir finden das in der Bibel, dass es den Menschen einmal gesetzt ist, zu sterben. Danach, also danach, aber das Gericht, sagt die Schrift. Nicht wahr? Da haben wir es wieder. Danach aber das Gericht. Wie gut dem, der mit seinen Sünden zum Sünderheiland gekommen ist. Für diesen hat Jesus der Herr unser Gericht auf sich genommen. Das kann man nicht so einfach haben. Das hat Gott nicht so leicht gemacht. Er hat uns mit einem Schlüssel versehen. Wer diesen Schlüssel nicht benutzt, das ist dasselbe, wenn du mit deinen Schlittschuhschlüsseln dann in BKS-Schloss rein willst. Dann kommst du nicht bei. Der Schlüssel ist der Glaube. Du musst das glauben, was Gott sagt. Wenn du es nicht glaubst, kannst du rumfummeln mit deinem Schlittschuhschlüssel vor einem BKS-Schloss. Du kommst wahrhaftig nicht rein. Der passt nicht. Gott hat uns den Schlüssel zum Zugang zu Gottes Gnade und seiner Vergebung gemacht. Dieser Schlüssel ist der Glaube, der durch Christus kommt. Er ist der Anfänger, ja sogar der Vollender des Glaubens. Nun, im Positiven kommt im gottgewollten Bereich nach dem Aber, ich rede jetzt vom Positiven, die Aufforderung hier zur Bereitschaft, wie wir gelesen haben. Wie wir es hier lesen konnten in unserem Text, seid aber, und jetzt kommt, weil es eine Aussage der positiven Seite ist, jederzeit bereit. Seid aber im Gegensatz zu den Verlorenen. Menschen, die sich nicht vom Zeitgeist treiben lassen. Seid aber solche, die nicht mitschwimmen im Strome der öffentlichen Meinung. Geschwister, dort, wo die Masse ist, dort ist immer der breite Weg und dort ist immer das Verderben nach der Lehre des Neuen Testaments. Sondern seid solche, die ganz auf der Seite des lebendigen Gottes stehen, die nicht, wie viele Gläubige es uns empfehlen möchten, die Besserwisser, die den Akzent des Aber gern vertauschen möchten, die nicht wider Fleisch und Blut kämpfen, sondern wider die Mächte der Bosheit. Man möchte uns das gern, das Wort Gottes, verdrehen. Es haben schon manche sich Mühe gegeben, im Urtext nachzusuchen, ob es denn überhaupt wahr sei, was da stehe. Das sind die negativen Abergläubigen. Dass wir uns stellen gegen die Lüge dieser Welt. Manchmal werden solche Lügen auch durch Gläubige vertreten. Bei allem wollen wir fragen, gleich dem Paulus: Was willst du, Herr, dass wir tun sollen? Aber Menschen im geistlichen Sinne sind alle, die jederzeit bereit sind, dem Herrn zu begegnen. Und da kommt die Frage, gehörst du dazu? Sieht der Herr dich als ein solcher? Oder hält dich das Vergängliche, das Sichtbare und das Engagement dieser Welt in den Schaufenstern ist gewaltig, ist Ruß und ist Macht entwickelnd? hält dich das Sichtbare auf dieser Erde noch fest? Wodurch du dann eben nicht bereit bist, wenn dich solches festhält, dich am Herrn festzuhalten. Du kannst, dem Herrn sei Dank, haben wir nur zwei Hände. Und am besten kann ich mich wo festhalten, wenn ich mit beiden Händen zufasse. Halte ich mich mit einer Hand fest an einer Leiter oder irgendwo, dann ist das schon schwierig, weil ein Arm schneller erlahmt. Das ist auch der Grund, weshalb Gott die Gemeinschaft der Ehe gegeben hat. Da soll gemeinsam angefasst werden. Deshalb hält eben eine Kordel aus mehreren Fäden zusammengeflochten, mehr als nur ein solcher Faden. Aber wenn du dich am Herrn nicht festhältst, weil du dich anderswo, nämlich an der Welt und an den vergänglichen Dingen noch festhalten willst, kann auch der Herr dich nicht fester halten, weil du dich ja nur mit einer Seite ihm auslieferst. Eine furchtbare Angelegenheit, wenn wir Gott nicht die Möglichkeit geben, dass er uns bewahren kann, wenn er uns nicht festhalten kann. Aber Menschen im rechten Sinne sind also diejenigen, die nicht ängstlich, die gar nicht zaghaft von jedem Winde sich hin und her treiben lassen, was da gerade an Theologie wieder mal modern ist. Gerade wie es für ihr eigener Verstand jeweils für richtig befindet. Ich hatte heute Morgen, das passiert alle paar Jahre nur, ganz wenig, ein wenig Zeit. Ich wollte einen Uhrvergleich durchführen. Es sprach ein Pfarrer. Ich habe hohe Achtung vor diesen Leuten, wenn sie überhaupt Eigentum Jesu sind, sonst nicht. Er sprach über das Gebiet der Ökologie. Ist hochinteressant. Mit dem Thema, der Christ müsse zu sich selbst finden. Das ist eine furchtbare Sache, zu sich selbst finden. Das heißt, nicht zu Christus finden, sondern sich selbst. Das ist die menschverherrlichende Seite. Das war hochinteressant, was der sagt. Ich kenne sofort den Geist, den kenne ich, den der Mann hat. Den kenne ich. Ich habe schon mit dem gekämpft. Dieser Mann sagte, dieser Herr Pfarrer sagte also, man nennt ja dummerweise diese Leute noch geistlich. Die wissen nicht, wie dumm sie sind, sonst würden sie schreien. Jeden Tag 24 Stunden. Dieser Mann sagt da, das ist also nicht bösartig gemeint, sondern liebend, wir möchten solchen helfen, wenn sie nur bereit sind, sich helfen zu lassen. Der sagte Folgendes, das ist hochinteressant. Es wäre vollkommen falsch, was da in der Bibel geschrieben steht. Wir müssten über die Erde herrschen. Der Mensch hätte bewiesen, dass er in der Vernichtung der Umwelt, der Pflanzen und der Tiere dazu nicht in der Lage sei, und er müsse zu sich finden, um das einzugestehen, dass er nicht herrschen kann. Also darf er nicht mehr darüber herrschen. Überdies stände ja geschrieben, und das müsste man auch ins Feld führen, nicht nur du sollst über die Erde herrschen, wie geschrieben steht, sondern es stände auch geschrieben, die Erde hätte bewahrt zu werden und bebaut zu werden. Welch eine lügenhafte Verdrehung. Das steht nicht über die Erde geschrieben, was er sagte, sondern das stand über den Garten Eden geschrieben, ihn zu bewahren und ihn zu bebauen. Solche, die im Positiven ja Menschen sind. Sind die, welche sich auch nicht in dieses Getriebe der vergänglichen Welt hineinstoßen, hineinziehen lassen, die einen Abstand von der Welt gefunden haben, und wehe, wir machen uns in den Dingen dieser Welt mit ihr eins. Wehe, wir machen uns mit ihr eins. Dann merken wir es nicht, wie es in dem Rädergewirr dieser Welt uns mit hineinwickelt in das Getriebe. Vielmehr sind es solche, die trotz äußerer oder auch innerer Not Lasten tragend, ohne selbst zu murren und selbst zu klagen, das Ziel anschauend, welches nur Christus heißt, die da gehen dem herrlichen Ziel ihrer Berufung nach oben entgegen, wie Paulus in Philipper 3 das uns näher erklärt. Niemals sollen wir aber solche sein, die ein Wenn und Aber hinter die Rede des Wortes Gottes stellen. Seid aber solche, die jederzeit, das ist die Mitteilung des Wortes, seid aber die jederzeit. Nun, wozu sollen wir denn jederzeit bereit sein? Das Wichtigste in unserem Leben als Gläubige ist wohl die Erwartung des Herrn vom Himmel her. In Lukas Kapitel 12, Vers 35 bis 36 lesen wir: Es seien eure Lenden umgürtet und eure Lampen brennend. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Das ist die Aussage, auf die kommt es an. Wir werden aber nur dann in der Erwartung des Herrn sein, wenn wir dazu bereit sind. Wenn wir das wollen, bereit zu sein, nicht wenn wir es nicht wollen. Jeder, der nicht in beständiger Bereitschaft lebt, erwartet ihn, unseren Herrn, auch nicht. Unsere Lenden müssen umgürtet sein. Nach Epheser 6, Vers 14 ist die Umgürtung die Wahrheit. Gleichso wie ein Gürtel den Leib ganz umgibt, und da dürfen keine 2 Zentimeter am Gürtel fehlen, sonst fällt der ganze Gürtel herunter. Ebenso soll uns die Wahrheit ganz umgeben, und wo immer die Wahrheit uns nicht ganz umgibt, sind wir auch nicht bereit. Erwarten wir den Herrn in dieser Weise nicht. Auch sollen die Lampen brennen, heißt es hier. Eine Lampe ohne Lichtschein, ohne Lichtgabe, ist nutzlos letztlich für alle. Sowohl für den Besitzer der Lampe als auch für andere. Die Lampen brennend sind damit unser Zeugnis. Unser Zeugnis soll das Zeugnis Christi sein, so wie Jesus ein Zeugnis war. Das heißt, wir sollen alle Zeit bereit sein, allen Menschen Zeugnis von Jesus zu geben. Bist du ein solcher Jesus-Nachfolger? oder möchtest du nur einer sein? Hierfür müssen wir wachsam sein, weshalb der Jesus in Markus 13, Vers 37 sagt, was ich aber euch sage, sage ich allen, wachet! Das ist unser Aufruf. Und diese Worte hat der Herr Jesus nicht allein zu den damaligen Juden geredet, sondern auch zu uns. Das sagt er, wie es hier heißt, allen. Wachet. Darum seid bereit, denn wir warten eben heute nicht auf bessere Zeiten. Auch nicht wie die fälschlich sogenannten Zeugen Jehovas auf das Millenäische Reich. Das erleben die sowieso nicht. Nicht einer von denen. Diese Zusage kann ich verbindlich geben, aufgrund des Wortes Gottes. Wir sollen warten auf unseren Herrn. Er hat sich angekündigt. Er hat uns versprochen. Er hat uns zugesagt, wiederzukommen, um uns dorthin zu holen, wo er jetzt schon ist. Und er hat uns dort auch schon eine Stätte bereitet, damit, wie der Herr Jesus hinterlassen hat, wir alle Zeit bei ihm sein möchten. Und noch einmal müssen wir fragen, wie warten wir? Alle Zeit bereit, die Lampen brennend, voller Sehnsucht, dann dürfen wir vor ihm stehen, wenn es so ist. Oder aber wir haben noch so stark mit der Welt und den vergänglichen Dingen uns verbunden, dass wir seine Erscheinung mit Zittern und mit Zagen erwarten. Das wäre nicht gut, dann müssen wir vor ihm stehen. Oder haben wir noch ein Geheimnis mit Gott? Geschwister, es gibt Gläubige, die haben mit Gott ein Geheimnis. Das ist hochinteressant. Sie lüften nur ungern solch einen Schleier ihres Geheimnisses mit Gott. Naja, sie haben ein Geheimnis, in dem sie im Gebet das nur mit dem Herrn austauschen. Und zwar sagen sie, diese Gläubigen, zum Herrn, er, der Herr, möchte mit seiner Ankunft noch ein klein wenig verziehen. Er möchte noch ein klein wenig, nicht viel, aber noch ein bisschen warten. Das sind nicht die Schlechtesten. Es geht ihnen noch nicht einmal um die Welt. Sondern es geht darum, weil Leute aus ihrer Verwandtschaft noch nicht gerettet sind. Sodass sein Kommen, seine Wiederkunft nicht mehr Hauptsache ist, sondern die Errettung der Verwandtschaft ist dann Hauptsache. Oder begegnen wir dem Worte Gottes mit Zweifel? Viele Kinder des Lichts leben belogenerweise im Zweifel. Im Zweifel über die biblischen Aussagen. Bist du auch einer, dann reinige dich vom Schlangengeflüster. Oder haben wir gar an der Wiederkunft Jesu wissenschaftliche Bedenken? Auch das gibt's unter Gläubigen. All die Letztgenannten werden dann in Ermangelung der notwendigen Bereitschaft vor ihm stehen müssen. Brüder und Schwestern, sind wir alle Zeit bereit auf sein Wiederkommen? Das ist nicht Theorie, sondern seine Bereitschaft zeigt sich im Verhalten des Wandels, im Glauben. Wollen wir es nicht doch in dem neuen vor uns liegenden Jahr sein und immer mehr werden, solche ihn erwartende, wobei wir ihn auch diejenigen überlassen, die von den Verwandten noch nicht zu ihm, zu Christus gekommen sind? Wisst ihr, warum sie noch nicht gekommen sind? Weil sie noch nicht zu Jesus kommen wollten. Darum sind sie noch nicht gekommen. Was ist uns eigentlich sein Kommen? Um seinetwillen, um unseretwillen wert. Oh, dass wir doch in dem neuen vor uns liegenden Jahr alle ernst machen mit dem Rufe, Amen, komm, Herr Jesus, wie es geschrieben steht. Darum seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Seid aber jederzeit bereit. Das heißt, bereitet, abgesondert, geheiligt für ihn, gelöst von der Welt, jederzeit bereit. Der treue Herr möchte uns seinen heiligen Willen wichtig machen, jedenfalls über unsere Motive hinweg. Was aber ist nun, wenn der Herr nach 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9 verzieht zu kommen? Und noch etliche, auch von uns, die wir errettet sind, entkleidet werden müssen. Dann ist es eben, um dem leiblichen Tod noch zu erleiden. Und wir wissen nur ganz genau, wie diese Möglichkeit auch oft uns Gläubige so plötzlich naht, dass solche, die dem Herrn gehören, von einer Minute zur anderen beim Herrn sein können. Und der Tod kennt keine Rücksicht, weder auf Alter noch auf Jugend. Und wir sind die allerletzten, die dabei gefragt werden, ob wir ein Ja dazu hätten. Und genau darum sollen wir alle Zeit, jung oder alt, bereit sein. Denn dann, wenn wir bereit sind, stehen wir so vor dem Herrn, wie wir hier bereit oder nicht bereit waren. Und weil selbst das Sterben eines Erretteten ein Zeugnis seiner göttlichen Macht und seiner göttlichen Gnade ist, sollen wir alle Zeit bereit sein, den Herrn zu erwarten. Denn darin sind wir zugleich auch in dem Zustand, die Lenden umgürtet und die Lampen brennend zu haben. Und wenn die Schrift in 1. Korinther 3, Vers 22 uns mitteilt, alles ist euer, dann ist eben auch der leibliche Tod unser. Dann gehört er, hat er es uns. Jetzt können wir wirklich sagen, wir besitzen etwas. Du brauchst nicht stolz darauf zu sein, aber du darfst wissen, alles ist euer, auch der leibliche Tod. Brauchen keine Angst zu haben. Christus hat uns vom ewigen Tod erlöst. Unsere Seele ist gerettet, die wir durch Glauben zum Herrn Jesus Zuflucht genommen haben. Das aber ist das zeitlich Vergängliche, was wir hier ablegen dürfen. Was aber unsere Seele betrifft, so dürfen wir sagen, dass nichts ist, was uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu, unserem Herrn, ist. Und darum wollen wir bereit sein, alle Zeit, im Leben oder Tod, den Herrn zu verherrlichen. Und da müssen wir schon fragen, bist du bereit? Aber es muss nicht unbedingt der Tod sein, zu dem der Herr uns für dieses neue kommende Jahr, falls er noch nicht selbst erscheint, uns bestimmt hat. Auch kann es Gottes heiliger Wille sein, es kann seinem Willen entsprechen, uns zur Verherrlichung seines Namens in den Schmelztiegel auserlesener Leiden zu legen. Auch das kann der Wille des Herrn sein. Aber denken wir dabei nur daran, wie es geschrieben steht in 1. Petrus 1, Vers 6 bis 7, nur für eine kleine Zeit. So steht es wörtlich. Nur für eine kleine Zeit. Und dann steht noch etwas dabei. Diese Verse sind sehr kostbar für uns. Da steht noch dabei, und wenn es nötig ist. Wir dürfen gewiss sein, weil der Herr der ist, der keine Fehler macht, dass er uns solches nicht auferlegt, ohne dass es vonnöten wäre für uns. Ja, es ist sehr nötig. Bei der Gemeinde zu Smyrna in Offenbarung 2, Vers 10, da waren es 10 Tage, nicht 9, auch nicht 11, sondern 10. Und wenn der Herr uns aufs Krankenlager legen sollte, Bruder und Schwester, dann finde nur ein Ja dazu, wenn es der Weg des Herrn ist. Wenn wir lesen, dass alle Wege Gottes recht sind, müssen wir auch unterscheiden, dass nicht alle unsere Wege Wege Gottes waren. Hier haben wir auch zu unterscheiden, dass unsere eigenen Wege sind niemals Gottes Wege. Aber mit Sicherheit wird ein solches Krankenlager sehr schmerzhaft sein, wenn es auserlesene Leiden sind. Warum? Weil der Herr mit uns noch etwas erreichen will. Denken wir nur an Hiob. Was der Herr Jesus selbst ohne solche Liebeswege der Erziehung nicht erreichen könnte. Wir sind kaum zu etwas anderem so schwer zugänglich und bereit wie zum Leiden. Da stellt sich der ganze alte Mensch dagegen. Und genau darum können uns die Leiden nicht erspart bleiben, weil Gott in die Leiden seinen Segen gleichsam hineingelegt hat. Sollten wir uns da nicht lieber gleich freiwillig bereitstellen und bereit machen lassen zu leiden? Wenn wir wissen, dass der Herr es will, wenn der treue Herr es für gut, für richtig und für nötig hält, liegt unsere angeborene Leidensscheu nicht darin begründet, weil wir Christus so wenig ähnlich sind, dass wir von vornherein alle Leiden abweisen? Sollen doch denen, die Gott dienen, alle Dinge zum Besten mitwirken? Würden wir nur die Dinge, die im Lichte der Ewigkeit stehen, oder würden wir nur die Dinge, die im Lichte der Ewigkeit sehen,
dass es des Herrn Ziel ist, der richtige, der bessere Weg für uns in sein Bild umgestalten will, damit wir ihn ähneln, würde mancher Widerstand zerbrechen. Das heißt, wir leisten noch Widerstand gegen den Willen des Herrn, weil wir die Ewigkeit so wenig im Auge haben. Er will uns in sein Bild stellen, weil auch er, Christus, so sagt es die Bibel, durch Leiden vollkommen gemacht wurde, nach Hebräer 2, Vers 10. Durch Leiden vollkommen gemacht. Im Blick also auf die Ewigkeit, in der Zielsetzung Gottes, würden wir, vielleicht auch wenn es unter Tränen wäre, den Weg Gottes bahnen helfen, zu sagen, ich brauch es, Herr, schlage nur hart zu. O Gott, wenn dein Kind es vonnöten, wirklich nötig hat, dann schone nicht, weil es um die Ewigkeit geht und nicht um das Vergängliche hier. Die Erdengebundenheit ist es, die uns den Blick hin zur Ewigkeit so dunkel macht, und dann bleiben wir ungesegnet, wenn wir den Prüfungen und Führungen Gottes ausweichen. Setzt der Weinbergsbesitzer das Winzermesser an, dann ist es doch nur der Reinigung der Rebe wegen, damit mehr Frucht hervorkomme, sagt die Schrift. Und das Messer des Weinbergsbesitzers schneidet oft tief. Und das tut sehr weh. Wir haben nur dann kein Ja zum tiefen Schnitt, wenn wir die Wege Gottes nicht bejahen, wenn wir den Blick der Ewigkeit nicht vor uns haben, sondern auf das Zeitliche, das Vergängliche schauen. Merken wir uns bitte eins, das Feuer und das Messer waren in der Hand des Vaters Abrahams in 1. Mose 22, Vers 6. Bei uns ist es der himmlische Vater, in dessen Hand das Feuer und das Messer ist. Es ist eine große Beruhigung, dass wir nicht in der Hand des Vater Abrahams, welchem Fehler unterlaufen sind, sondern in der Hand des himmlischen Vaters liegen, der keinen Fehler begangen hat, in der Hand des mächtigen himmlischen Vaters liegen und ruhen wir. Darum wollen wir im neuen Jahr zu unserem Gott rufen und sagen, Herr, mach uns bereit, auch zu deinen Leiden, wenn es dein guter, dein gnädiger, dein vollkommener Wille ist. Ich will als echter, als geistlicher Abermensch jederzeit bereit sein für dein Kommen, auch für dein Leiden. Denn deine Gnade, die Gnade Gottes, wird auch dazu genug sein für mich. Sei es, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Amen.
Des Lebens Jahre uns entgleiten, gleich einem Strom nach ewigem Rat. Du wendest wieder harte Zeiten im Buch des Lebens um ein Blatt. Es steht die Zeit in deinen Händen, lass sie uns füllen, still und treu. Und wenn du dieses Blatt magst wenden, so gibt es kein leeres sein. Du schreibst darauf mit heiligen Zügen, was unser Herz hier nicht versteht. So lass den Glauben in uns siegen, der auch im Dunkeln nicht hier geht. Es steht die Zeit in deinen Händen, lass sie uns füllen, still und treu. Und wenn du dieses Blatt magst wenden, so gibt es kein leeres Sein. Wie immer auch dies Jahr mag enden, nur du weißt seinen Weg allein. Du hältst auch meine Zeit in Händen und lässt mich tief geborgen sein. Es steht die Zeit in deinen Händen, lass sie uns füllen, still und treu. Und wenn du dieses Blatt magst wenden, so gibt es kein leeres Sein. Es steht die Zeit in deinen Händen, lass sie uns füllen, still und treu. Und wenn du dieses Blatt magst wenden, so gibt es kein Leben.